Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir kennen die verschiedenen Sorten von Influencern im Netz und wissen auch, dass die einen großen Einfluss haben, wenn es darum geht, Dinge zu verkaufen zum Beispiel, auch sich selbst irgendwie darzustellen und zu verkaufen, bis hin zu politischem, dann manchmal sogar wahlentscheidenden Einfluss. Also Influencer, das ist die große Welt der Meinungsmacher und Macherinnen. Ein Film, über den wir jetzt reden wollen, ein Dokumentarfilm, zeigt uns eine Branche, von der ich mal sagen würde, so wenig werden das gar nicht kennen und werden darüber durchaus was wissen, aber man spricht vielleicht nicht so direkt darüber, dass man sich sowas angesehen hat. Pornfluencer heißt dieser Film und zeigt uns zwei junge Leute, die in der Tat Pornos, die sie selbst machen, ins Netz stellen und damit übrigens so reich werden, dass man sich schon fragt, warum arbeiten wir eigentlich von morgens bis abends? Also wenn man damit wirklich Tausende scheffeln kann und zwar in der Woche, schon sehr beeindruckend. Pornfluencer ist ein Film von Joscha Bongard, die ich erstmal ganz herzlich grüße. Hallo Joscha.
Herzlichen Dank für die Einladung, Knut.
So, Hand aufs Herz erstmal, es ist ein Dokumentarfilm, übrigens sehr, sehr gut gemacht, darauf kommen wir noch. Also ich fand den auch formal sehr interessant, aber war dir das überhaupt klar, dass es diese Nische, ich meine, es gibt da im Pornogeschäft unendlich viele Nischen, für jeden gibt es irgendein Angebot, aber dass es diese Nische gibt, also Verified Couples, so würde man das ja beschreiben, was du da auch zeigst im Film.
Ja, also erstmal herzlichen Dank, das geht auch natürlich komplett an das Team, weil Filme macht man nicht alleine. Mhm. Und ich glaube, ich bin einfach die Generation, die mit Internetpornografie aufgewachsen ist. Also ich habe mit 13 bei einer Bandprobe das erste Mal einen Porno im Internet gezeigt bekommen und habe dann das auch konsumiert und auch während dem Konsum halt diese Verified Couple Sparte kennengelernt. Und das ist eine relativ große Sparte, die auch auf Pornhub sind immer die Leute, die unter den ersten 10 sind, sind sehr viele Paare, also diesen Top 10 Pornhub Accounts. Und ja, so bin ich auf diese Paarpornografie aufmerksam geworden, weil die auch einen großen Teil einnimmt.
Erklär mir es trotzdem nochmal kurz. Ja. Also es ist ja sozusagen, man will, das Leidensspiel verglichen mit den professionellen Pornodarstellern, also Amateurs könnte man es vielleicht auch nennen. Und genau. Es ist wirklich hier klar und es scheint sehr wichtig für die Leute zu sein, zu wissen, die es da vor meinen Augen treiben, die sind auch im wirklichen Leben Paar. Warum ist das so wichtig?
Also das ist ja generell der Reiz von Amateurpornografie, dass man das Gefühl hat, das sind normale Menschen, die eben dann jetzt hier auch noch ein bisschen Porno machen. Und bei Paaren kommt dann noch der Reiz dazu, dass man das Gefühl hat, ah interessant, das sind zwei Personen, die lieben sich und die zeigen mir jetzt ihr echtes Sexleben. Es hat auch was Voyeuristisches natürlich. Ich glaube, es geht auch zumindest ein paar Menschen dabei darum, dass sie denken, ah, interessant, das ist ein Paar und das ist ja konsensuell, was die da machen.
Also es ist eine Übereinkunft, was da passiert. Genau. Passiert Übereinstimmung der beiden. Das wird im Film ja auch gezeigt. Du hast ein Paar dann eben kennengelernt. Das sind Andrea und Nico, leben auf Zypern in einem Riesenhaus auch, was sich inzwischen auch leisten können, machen da ihre Pornos. Wie bist du auf die erstmal gestoßen?
Das sieht man am Anfang des Films ja auch, wie ich den beiden eine Instagram-Nachricht schreibe und so ist es auch passiert. Also ich habe diesen Die wurden auf Pornhub teilweise relativ gepusht am Anfang. Das war so, ich schätze, um 2019 rum, vielleicht 18, als die angefangen haben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war. Und somit waren die schon ein relativ bekannteres Paar aus Deutschland. Und als ich dann die Idee für diesen Film hatte, habe ich die beiden über Instagram angeschrieben und über eine gewisse Annäherungsphase hat sich dann relativ schnell unser Treffen auf Zypern ergeben.
Die waren dann also bereit, euch zu empfangen. Es ist ein ganzes Team dort gewesen. Ihr beobachtet die
zu
beiden.
Zu zweit wegen Corona.
Kleines Team, aber immerhin sind Fremde im Haus bei so einer Arbeit auch. Und was ich noch wichtig finde, wir kommen natürlich noch auf dieses Paar und was ihr da erzählt, aber du erzählst das ja im Kontext. Also das fand ich auch sehr interessant, übrigens nochmal zu sehen, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Also da scrollst du ja auch gewissermaßen über den Bildschirm, über die Leinwand dann und versuchst uns mal die Industrie zu erklären. Wie funktioniert das eigentlich zum Beispiel auch? Warum verdienen die so unglaublich viel Geld?
Ja, genau. Also ich glaube, was man über die Pornoindustrie sagen muss, ist, dass es erstmal eine Riesenindustrie ist. Das ist eine Multimilliardenindustrie. Und da steckt einfach massiv viel Kaufkraft drin, obwohl man immer denkt, niemand zahlt für Porno. Und leider ist auch diese Industrie sehr monopolistisch gestaltet, was relativ problematisch ist meiner Meinung nach, weil Industrien, die Monopolstellung haben, sind nie gut. Und gerade wenn es dann auch noch um Sexualität geht und darum, wie werden sexarbeitende Menschen entlohnt, dann kann das nie positiv sein, wenn so starke Monopolstrukturen wie zum Beispiel durch Mindgeek, diese Über Company, der alles gehört, entstehen.
Also das fand ich wirklich sehr interessant, auch neu, das zu verstehen. Es gibt tausende Plattformen, aber es gibt ein großes Dach. Nun sagst du gerade, ist auch eine Form, oder es klang bei dir so von Ausbeutung von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen, wenn die nicht richtig entlohnt werden. Ist ja hier aber nicht so. Die verdienen, wie gesagt, wie ich finde, also schwindelerregende Summen.
Genau, aber wenn man dann sich das auch nochmal genauer anschaut, ist es trotzdem so. Die haben dann von ihren ersten Gehältern, die sie auf My Dirty Hobby verdient haben, nur 25% bekommen. 75% landen bei der Plattform. Die Plattform macht ungefähr nichts und da fragt man sich dann, wofür.
Pornfluencer, wir lernen durch diesen Film auch ein neues Berufsbild kennen und reden auch gleich weiter über diesen Dokumentarfilm. Unser Gast ist Joscha Bongard, Regisseur von Pornfluencer. Über den Film haben wir schon etwas geredet. Also ein Paar, das die eigene Sexualität pornografisch ausbeutet, vermarktet. Also die beiden lernen wir ganz gut kennen. Er begleitet sie auch in ihrem Privatleben. Also wenn sie unterwegs sind auf Zypern, einkaufen gehen, zusammen essen und. Sie sind ein echtes Paar. Und jetzt kommen wir schon zu den auch vielleicht Merkwürdigkeiten. Du wolltest ja unbedingt, das wird am Anfang auch klar gesagt, einen sexpositiven Film machen. Also du bist da nicht rangegangen mit irgendeinem Dünkel oder einem Abscheu, sondern du wolltest einen positiven Film machen. Der entwickelt sich dann aber auch in eine ganz andere Richtung. So ist es ja beim Dokumentarfilm auch. Aber fangen wir mit dem Positiven erstmal an. Also die beiden, sagst du, sind ein Paar, aber zum Beispiel ist er der erste Mann für sie. Also sie hatte gar keine so großen Möglichkeiten, vielleicht auch mal zu entscheiden, zu überlegen, will ich das überhaupt, vielleicht wäre es mit einem anderen Mann anders.
Ja, definitiv. Also die beiden sind halt sehr früh in ihrem Leben zusammengekommen. Sie war 17, als die sich kennengelernt haben. Und als sie 18 war, haben sie dann schon angefangen, Pornos zu drehen. Und ich glaube, was unser Film vor allem macht, ist, er zeigt natürlich auch Dinge über Pornografie, aber was wir vor allem lernen ist, oder was wir vor allem sehen, ist eine Paarbeziehung und die Dynamik und die Machtverhältnisse in dieser Paarbeziehung. Ja.
Also es ist eine große Dominanz da. Nur ist Nico auch ein strahlender Typ, sehr charmant, sehr freundlich. Er nennt sich, glaube ich, auch Nico Nice. Ne?
Er hat jetzt gewechselt. Er hieß Nico Nice, jetzt heißt er, glaube ich, Nico VIP.
Okay, aber also der Künstlername, unter dem er bekannt geworden ist, wenn man das so sagen kann, war Nico Nice. Und wie du sagst, das sind junge Leute und mich hat trotzdem auch verwundert, wie sehr in dieser Branche so uralte patriarchalische Muster kopiert werden. Also so wie er sie dominiert, wie er ihr auch vorschreibt, was zu passieren hat und sie sich das ja auch manchmal widerwillig aber doch gefallen lässt, dachte ich mir, das ist ja ungefähr so spießig wie in so einer Ehe vor 50 Jahren, nur dass sie andere Jobs hatten.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt, wir leben immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft und in einer sexistischen Gesellschaft und warum sollte es dann im Porno anders sein? Also ich will jetzt keine Generalverurteilung von Pornografie machen, weil es wird sicherlich auch andere Strukturen darin geben und es gibt sicherlich Paare, bei denen das ganz anders ist und das ist auch wirklich kein Paar, was jetzt allübergreifend für die Pornoindustrie steht, um Gottes Willen. Aber ja, mich hat das tatsächlich auch auf eine Art und Weise überrascht, könnte ich sagen. Das wäre ein bisschen naiv. Aber wenn ich dann auch mit Freundinnen von mir spreche, die den Film sehen und danach reflektieren und nachdenken, ah, interessant, ich hatte ähnliche Beziehungen, als ich auch jünger war. Und wenn ich dann auch ganz selbstkritisch über mich nachdenke, wie waren meine Beziehungen, als ich noch jünger war und unreflektierter. Und sicherlich bin ich da auch immer noch nicht frei von, weil wir sind halt einfach internalisiert mit so vielen patriarchalen Struktur- und Machtmustern und man darf als Mann nicht gekränkt werden und so weiter und so fort. Genau, und das steckt, glaube ich, in den beiden auch ziemlich doll drin.
Das habt ihr auch sehr gut beobachtet, manchmal so in kleinen Alltagssituationen, wo man merkt, sie will jetzt irgendwas nicht machen und sie sich nur kurze Zeit wehrt. Manchmal setzt sie sich durch, aber sehr selten. Er bestimmt immer, wo es lang geht. Auch in diesen Filmen bestimmt er in der Regel, wo es lang geht. Und wenn er sagt, wir wollen Dreier, dann wird eine Frau dazu geholt. Kein Mann, wohlgemerkt. Sondern es ist immer so, wie es ihm dann gefällt und wie es ihm dann vielleicht sogar Spaß macht. Haben die beiden eigentlich auch eine Intimität jenseits dessen, was sie da drehen? Weil sie machen es ja jeden Tag, sind junge Leute, okay. Wird auch gesagt, passiert ja jeden Tag. Aber gibt es sozusagen auch Sex, Intimität außerhalb der Kamera?
Also die drehen, glaube ich, zweimal die Woche und haben aber jeden Tag laut eigener Aussage Sex. Ich kann das natürlich nicht beurteilen und ich glaube natürlich auch, als wir bei dem Dreh dabei waren, das hat ja auch nochmal was verändert. Ne? Also eine Kamera verändert immer was. Auch in Beziehungsdynamiken verändert ein Kamerateam immer was. Da muss man auch selbstkritisch darüber nachdenken, dass wir jetzt als zwei Männer reingegangen sind zum Beispiel. Das wird auch was verändert haben. Das hätte auch nochmal eine andere Art und Weise sein können, wenn eine Frau, ein Mann oder zwei Frauen dort gewesen wären.
Das habe ich mich auch gefragt, weil es gibt eine Stelle, das ist sozusagen die, wo ich dann doch lange nachgedacht habe darüber, wenn ihr beim Pornodreh dabei seid. Sagt ihr auch, wir sind jetzt dabei? Und dann dachte ich mir, warum eigentlich? Also es ist so eine Verdoppelung des Voyeurismus, weil die Bilder sind ja da.
Ja.
Wenn ihr sie braucht, ihr habt sie ja da.
Ich glaube, was wir in dem Film halt versucht haben, ist, unsere Reise mit den beiden zu zeigen. Und uns war von am Anfang nicht so klar, wie dolle werden wir in diesem Film vorkommen und wie wenig. Und das haben wir dann versucht, im Schnitt zu balancieren und halt diese Reise, die wir in dem Kennenlernen mit denen hatten, zu zeigen.
Und dann sieht man im Film eben auch Experten und Expertinnen. Also es wird auch über Pornografie generell geredet, über die wirtschaftlichen Aspekte, das hast du auch gesagt. Also das nehmt ihr alles mit rein. Und das ist für mich dann auch ein wichtiger Aspekt, neben dem, was das Paar betrifft, weil es ist dann auch eine Überhöhung wiederum. Es ist ja doch auch eine Erklärung einer Gesellschaft, die pornografisiert ist und die einen super leichten Zugang zur Pornografie hat, anders als früher. Also wo es auch Bestandteil des Alltagslebens ist und der Alltagskultur. Und ich denke mir, das wolltet ihr auch unbedingt miterzählen.
Definitiv, ja. Deswegen haben wir auch diese Desktop-Oberfläche gewählt, weil wir natürlich die Konsumentinnen vor der Leinwand ansprechen wollten direkt. Deswegen auch diese Pornohaft oder wie man Pornos schaut, diese Ästhetik da übernommen. Und ich glaube, es generell finde ich es immer spannender, auch größere gesellschaftliche Zusammenhänge einzubringen, als sich nur auf eine Sache zu konzentrieren oder nur auf dieses eine Paar zu konzentrieren.
Und das bringt mich dann noch zu einer anderen Frage, weil das eine, haben wir, glaube ich, ganz gut beschrieben, ist also doch eine relativ konservative Grundhaltung, auch bei diesem Paar, auch was die Rollenverteilung betrifft, auch in der Arbeit dann. Es gibt ja ganz andere Ansätze. Es gibt feministische Pornografie, es gibt Versuche, eben auch vielleicht auch eine andere Ästhetik mit zu erzeugen, als das, was sie tun. Würde dich das auch interessieren? Das wäre ja dann der nächste Schritt, vielleicht dann auch mal ein anderer Film über alternative Formen von Pornografie.
Das war tatsächlich auch am Anfang ja so ein bisschen der Ansatz, zu sagen, ist Paarpornografie vielleicht eine Revolution, eine Ethifizierung der Pornoindustrie, weil hier zwei Menschen konsensuell Sex haben. Und in dieser feministischen Pornografie, die es ja auch schon sehr lange gibt, die jetzt halt irgendwie so einfach nochmal glücklicherweise größer hervortritt, gibt es halt vor allem ganz viele Frauen, die ganz tolle Arbeit leisten. Und auch glücklicherweise sehr viele Forscherinnen, wie zum Beispiel Madita Oeming oder Silvia Satzinski in unserem Film, die einfach große Aufklärungsarbeit leisten, die sehr wichtig ist. Und ich glaube, was noch wichtiger wäre, ist, das auch politisch zu führen, die Diskussion, und in größeren Räumen und die Scham und alles wegzupacken und einfach mal auch unter Männern darüber zu sprechen, was konsumieren wir, wie wollen wir konsumieren und was ist uns das auch wert.
Das kann man alles angesichts dieses Films bereden, diskutieren. Ein Film, der, wie wir, glaube ich, dargestellt haben, sehr komplex ist auch. Aber im Kern steht diese Paarbeziehung, stehen diese beiden, die den Film ja wahrscheinlich auch schon gesehen haben inzwischen.
Ja, ich bin letztes Jahr ungefähr genau vor einem Jahr in Prag gewesen und habe den dort mit den beiden geguckt, weil sonst hätte ich den Film auch nicht rausgeben
können. Sie manchmal auch drehen in Prag und dann.
Sie leben mittlerweile in Prag.
Inzwischen sind Sie in Prag, nicht mehr auf Zypern. In eurem Film sind Sie noch.
Genau, Sie sind mittlerweile in Prag, leben dort, drehen auch weiterhin und vertreiben jetzt mittlerweile auch einen Matcha-Tee.
Ein Tee?
Einen Tee,
Ein ganz normaler Tee.
Ein ganz normaler Tee.
Also auch nochmal ein neues Geschäftsfeld, das Sie sich da erobert haben. Ganz herzlichen Dank dir. Die Diskussion, die wir hier nur so angefangen haben, kann man angesichts des Films, wie gesagt, gut führen. Auch mit dir persönlich. Am kommenden Mittwoch bist du in der Abendvorstellung im Lichtblick, wo der Film ja auch läuft, und kannst da mit den Leuten über alles diskutieren, was Sie sicherlich an Fragen dann auch haben nach diesem Film, nach Pornfluencer von Joscha Bongard. Vielen Dank dir.
Dankeschön. Ganz herzlichen Dank dir, Knut.